So, hallo, guten Morgen. Ich habe gesehen, ihr habt eine Predigtreihe durch die Apostelgeschichte. Da machen wir heute mal eine kurze Pause. Genau, und ich möchte heute mit euch eine ganz seltsame Geschichte aus dem Alten Testament lesen. Jetzt möchte ich mal kurz gucken, ob man das Bild auch sieht, was ich hier habe. Jawohl, wunderbar. Genau, ich möchte heute mit euch eine ganz seltsame Geschichte lesen. Und zwar ist es eine Geschichte, in der seltsame Figuren auftreten, die an seltsamen Orten seltsame Dinge tun. Die Hauptperson dieser Geschichte ist, so möchte ich es mal sagen, äußerst seltsam. Wenn diese Person heute Morgen hier im Gottesdienst wäre, ich glaube, ich hätte so ein bisschen Angst, dass ich unterbewusst so mal so einen Bogen um sie mache, weil ich nicht so weiß, wie man mit so einer Person eigentlich umgehen soll. Es ist definitiv eine seltsame Geschichte und es ist ein provokanter Bibeltext, der mich persönlich herausfordert und vielleicht euch ja auch. Der Bibeltext für heute Morgen ist definitiv seltsam, aber er ist sehr, sehr bekannt. Ich möchte die Predigt heute überschreiben mit dem Titel »Seltsam war die Schlacht um Jericho«. Und ihr kennt vielleicht dieses Lied, es gibt ja so ein Kinderlied, was diese Geschichte wunderbar beschreibt. Ich möchte es nochmal kurz wiederholen. Das Volk Israel ist in Ägypten in der Gefangenschaft. Und Gott sagt, sie sollen Ägypten verlassen und sollen nach Kanaan gehen, in das gelobte Land, was er ihnen versprochen hat. Und das machen sie auch und sie wollen das Land dann einnehmen und sind bei Jericho. Und in dem Lied heißt es dann, sie marschieren 7-mal herum und die Mauern fielen um Kavum. So passiert es dann tatsächlich auch. Es ist eine sehr bekannte Geschichte, würde ich mal sagen. Es ist aber, wenn man es im Ganzen betrachtet, auch eine komplexere Geschichte, eine längere Episode mit vielen Haupt- und vielen Nebenfiguren. Und eine davon, wie man es vielleicht aus dem Lied kennt, ist Josua, der Sohn von Nun. Und der ist der, der sozusagen das Volk Israel anführt, wenn die Mauern bei Jericho purzeln. Aber heute in unserem Predigtext geht es noch nicht genau um diese Geschichte, sondern wir gehen einen Schritt davor mal zu dem Text, der uns zeigt, wie sich Josua auf die Schlacht von Jericho vorbereitet. Das ist mein Text für heute. Und da möchte ich heute gleich mal einsteigen. Und zwar lesen wir die ersten Verse aus Josua Kapitel 2. Wer von euch eine Bibel dabei hat, darf das gerne mitlesen. Ich denke, es gibt auch welche am Eingang. Oder ihr schaut einfach nach vorne. Ich habe den Text tatsächlich auf der PowerPoint auch. Könnt auch einfach da mitlesen. Also, der Predigtext für heute ist das Buch Josua Kapitel 2. Genau, ich lese mal vor. Und Josua, der Sohn von Nun, sandte von Schittim heimlich 2 Männer aus, 2 Spione mit den Worten, geht, beobachtet das Land und ganz besonders Jericho. Und so gingen sie. Und sie kamen zu dem Haus einer Frau, einer Prostituierten, und ihr Name war Rahav oder Rahab. Nun wurde dem König von Jericho berichtet, eben erst, heute Nacht sind Männer von den Söhnen Israels hierher gekommen, um das Land auszuspionieren. Da sandte der König von Jericho der Rahab die folgenden Worte. Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszuspionieren. Unser erster Punkt für heute soll heißen, Gott wendet das Blatt. Die Geschichte beginnt also mit einem Scheinwerfer auf dieser Person, Josua. Und wir wissen nicht genau, wie das damals so ausgesehen hat, bei der Einnahme von Jericho, aber ich habe mal so eine Fotomanipulation mitgebracht, dass man sich vielleicht so ein bisschen reindenken kann. Stellen wir uns einfach mal vor, wie sie, diese Spione von Josua ausgesandt, da so stehen und so ein Tal überblicken. Wir sehen das Jordantal. Im Jordantal fließt der Jordanfluss und es sind grüne Felder in der Jordanaue. Und irgendwo bei den Feldern dort, da irgendwo thront über allem so diese Stadt Jericho. Und Jericho ist, so könnte man es sagen, das Tor nach Kanaan. Denn die Berge dort hinten, dort beginnt das gelobte Land. Aber wenn man da hinkommen möchte, muss man erstmal an Jericho vorbei. Und andersrum gedacht, wer Jericho hat, hat sozusagen schon einen Fuß in der Tür und ist sozusagen schon fast drin. Natürlich ist das der strategisch wichtigste und erste Platz. Und genauso beginnt eben Josua auch. Der Plan ist, Jericho einnehmen, dann das ganze Land. So beginnt ja auch der Text. Ganz genau, wie wir es gesehen haben. Aber es ist, glaube ich, schlau, dass man nicht einfach mal drauf losläuft, sondern dass man sich so ein bisschen ein Bild macht. Und da haben wir gesehen, dass jetzt Spione ausgesandt werden. Ich lese nochmal kurz vor. Wir haben ja gelesen, und Josua, der Sohn von Nun, sandte von Schittim heimlich 2 Männer aus. 2 Spione mit den Worten, geht, beobachtet das Land und ganz besonders Jericho. Klingt nach einer guten Idee. Aber halt, eine Sache muss ich nur kurz einwenden, bevor wir da anfangen. Und zwar, ich muss euch was beichten an dieser Stelle. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass wir vor so einer Situation stehen. Es ist gar nicht das erste Mal, dass Josua bzw. das Volk Israel Spione aussendet. Es ist auch gar nicht das erste Mal, dass Israel versucht, in dieses Land zu kommen. Das Ganze war nämlich schon mal. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, 40 Jahre davor war Israel schon mal dabei, das Land einzunehmen. Wir sind gerade im zweiten Versuch, wie man in der Schule sagen würde, in der Nachprüfung. Spulen wir mal 40 Jahre zurück. Vor 40 Jahren, vor dieser Geschichte, ist das Volk Israel durch die Wüste gewandert, aus Ägypten gekommen. Und damals, vielleicht hat es so ähnlich ausgeschaut wie hier, war Josua auch schon dabei, aber war nicht der Mann, der das Volk anführt, sondern war einfach einer, der mit dabei war und der dann auserkoren wurde, selbst als Spion dieses Volk auszuspionieren, dieses Land zu sehen. Zusammen mit 12 Leuten sind sie damals schon einmal reingegangen und sollten sehen, wie schaut es da so aus. Und sie waren sich alle einig. Sie haben gesagt, dieses Land ist der Hammer. Das ist wunderschön. Habt ihr eine Ahnung, was da für Pflanzen und Trauben und also wie es da ausschaut? Das ist ja der Wahnsinn. Sie waren sich aber leider nicht einig, ob sie das tatsächlich schaffen können. Und 10 von ihnen haben gesagt, wisst ihr was, die Leute da drinnen, die sind riesig. Das sind tatsächlich Riesen. Die sind so groß, in deren Augen sind wir wie kleine Heuschrecken. Und wenn wir da so reinkommen, dann zerquetschen die uns. Und das können wir vergessen. Es geht nicht. Josua hat sich aber nicht lumpen lassen und hat was ganz was anderes gesagt. Und zwar hat er gesagt, fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr ist mit uns. 2 haben das gesagt, aber es war schon zu spät. Die Stimmung kippt und im Text heißt es dann, ihre Herzen, die erstarrten vor Angst, als sie gehört haben, was da für Leute drin sind. Die Stimmung kippt. Das Volk hört sich das an und es will nicht mehr. Und wisst ihr, wer auch nicht mehr will? Gott. Gott sagt, na dann halt nicht. Und er lässt sie dann 40 Jahre lang im Kreis laufen, bis die Generation, die nicht wollte, tatsächlich irgendwann gestorben ist und die nächste Generation einen zweiten Versuch wagen kann. Und genau das ist der Text für heute, der zweite Versuch. Und versucht euch da mal ein bisschen reinzuversetzen, wie es jetzt wohl Josua gehen muss, wenn man so einen zweiten Versuch wagt, wo man weiß, dass der erste komplett gescheitert ist. Könnt ja wieder so gehen, oder? Es könnte ja sein, dass die ganze Mission sich einfach wiederholt. Machen wir das Ganze dann unendlich oft, oder wie sollen wir dann nochmal 40 Jahre warten? Dieses Mal macht Josua das ein bisschen anders. Er schickt nicht 12 Spione, er schickt nur 2, vielleicht so als Bild für die 2 Guten, die damals gegangen sind. Und wir lesen im Text, dass er die beiden heimlich aussendet. Und man könnte sich ja denken, welchen Spion schickt man eigentlich nicht heimlich aus? Es liegt in der Natur von einem Spion, dass man heimlich ist. Aber ich glaube nicht, dass es hier gemeint ist. Ich glaube, dass Josua die Spione heimlich vor seinem eigenen Volk aussendet. Weil im Text lesen wir, dass 2 Spione das Lager verlassen, Jericho angucken, zurückkommen, genau wie der Josua Bericht erstatten und niemand hört davon irgendwas. Er begeht diesen Fehler nicht nochmal, dass er die 2 hinstellt und einfach mal reden lässt. Vielleicht, weil er Angst hat, dass das nochmal passiert, dass sie zurückkommen und genau das Gleiche sagen, wir sind wie die Heuschrecken. Man merkt, dass es hier eine ziemlich angespannte Situation ist. Dass wir eine ziemlich angespannte Situation haben. Und wir merken, hier ist jetzt eine sehr große Frage offen. Hat sich's gelohnt, auf Gott zu vertrauen? Josua hat damals gesagt, fürchtet euch nicht. Hat er recht gehabt oder nicht? Finden wir es raus. Die Geschichte geht so los, dass diese beiden Spione ausgesandt werden und die beiden Spione gehen nach Jericho. Und sie kommen dann, wie wir gelesen haben, zu einer Prostituierten. Okay, man kann sich vielleicht vorstellen, ist doch so ein guter Geheimagententrick, oder? Ist ja klar, gehst nicht einfach da auf den Stadtplatz oder so, sondern such dir ein Eck in Jericho, wo einfach niemand so gerne hingeht vielleicht, was auch so ein bisschen verrufen ist. Ist ja eigentlich gewieft. Ja? Von der Rahab lesen wir auch später, dass sie an der Stadtmauer war. Von dem macht es ja auch Sinn, irgendwo vielleicht gleich einen Ort zu suchen, wo man dann gleich abhauen kann. Wieso auch nicht? Klingt gut, aber so gut ist es dann tatsächlich nicht. Wir lesen zusammen weiter. Josua 2, Vers 3, da steht: Nun wurde dem König von Jericho berichtet, eben erst: Heute Nacht sind Männer von den Söhnen Israels hierher gekommen, um das Land auszuspionieren. Und wir könnten sagen, das ist ganz schön schlecht. Die Spione sind gerade losgegangen und sind schon entlarvt. Ja? Der Plan ist ja schon aufgeflogen. Lest euch das mal durch, der König von Jericho hat schon alles mitbekommen. So geheim hat das tatsächlich nicht geklappt. Man könnte ja sagen, diese Spione sind vielleicht ein bisschen tollpatschig, oder? Haben sich nicht so spionig gut angestellt, würde ich mal sagen. Bin ich mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht gerade von Gott ganz bewusst so eingefädelt wurde. Wir merken, die Situation ist eh schon angespannt. Hier wird es noch angespannter. Und wir merken, wir kommen in eine Situation, wo Josua wirklich in der Patsche sitzt und ihm niemand mehr helfen kann, außer nur Gott. Kann das Ganze hier überhaupt noch gut gehen? Und ich möchte euch auch mal fragen, so mal nebenbei, kennen wir das nicht auch alle? Ich denke, es gibt doch oft so Situationen, wo ich das Gefühl habe, eins kommt nach dem anderen zusammen, dass ich an einem Punkt stehe, wo ich merke, da kann mir jetzt nur noch Gott helfen. Es ist einfach so, was soll da noch groß passieren? Nur noch Gott kann mich jetzt hier rausholen. Und vielleicht ist auch gerade das gar nicht so schlecht, weil man genau dann mehr auf Gott guckt, mehr das Gefühl hat, Gott, du musst mir jetzt helfen, anders geht's gar nicht und ich muss mich wirklich auf dich ganz verlassen. Es kommt mir irgendwo bekannt vor. Und so ging es ihnen damals hier auch. Und Gott genau in diesen Situationen greift genau dann ein und hilft uns dort, wann wir es am meisten brauchen und dann merken wir wirklich, ich war es nicht und niemand sonst war es, er war es. Und Gott zu vertrauen in solchen Situationen ist nicht immer einfach, aber für Josua ist es gerade eben dran, denn seine Spione fliegen auf, die ganze Mission scheitert hier fast. Aber Gott löst diese Spannung gleich auf eine ganz unkonventionelle Art und Weise. Meine Damen und Herren, ich darf euch vorstellen, die Hauptperson von unserer Geschichte, und zwar die Hure Rahab. Lesen wir mal weiter ab Vers 3. Da sandte der König von Jericho der Rahab die folgenden Worte: Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszuspionieren. Die Frau hatte die zwei Männer aber schon genommen und beide versteckt. Und so antwortete sie: Ja, die Männer sind zu mir gekommen. Aber nein, woher sie waren, das habe ich nicht gewusst. Und noch vor Einbruch der Nacht, bevor das Stadttor verschlossen werden sollte, da sind die Männer wieder ihres Weges gegangen. Nein, ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Lauft ihnen aber schnell nach. Jetzt könnt ihr sie noch erreichen. Zuvor hatte sie aber die Männer nach oben gebracht, auf das Dach, und sie versteckt in den Flachsstängeln, die sie dort für sich ausgebreitet hatte. Was aber die Männer angeht, die liefen ihnen nach, den Weg entlang, der zum Jordan führt, hin zu den seichten Flussübergängen. Und als sie hinausgegangen waren, um sie zu verfolgen, da verschloss man hinter ihnen das Stadttor. Das ist jetzt eine Aktion, die unseren Spionen, würde ich mal sagen, absolut die Sprache verschlagen haben muss. Weil die Frage ist, wer ist das? Was ist das für eine Frau? Ist das ein Freund oder ist das Feind? Also ich meine, was genau macht die da? Warum riskiert eine x-beliebige Frau in Jericho ihr Leben, dafür irgendwelche Spione eines feindlichen Landes zu retten? Warum macht sie das? Und anscheinend ist sie ziemlich gut in dem, was sie macht, weil sie führt diese Leute komplett an der Nase herum, sagt, geht und lauft und jagt denen hinterher. Und das machen die Leute des Königs und sie verfolgen dort absolut niemanden, weil dort niemand ist. Die sind noch bei ihr auf dem Dach. Ganz schön gewieft, diese Frau, oder nicht? So, und jetzt müssen wir natürlich auch ganz kurz einhaken und sagen, als Bibelleser kommt uns das nicht ein bisschen seltsam vor, dass die so einfach dreist lügt? Ich meine, am Anfang die erste Frage war ja, sind die Männer bei dir? Und sie sagt, ja, die Männer waren hier. Das stimmt ja auch. Aber dann sagt sie zweimal, nein. Also ich weiß nicht, wo sie sind. die waren mal hier, aber die sind dann gegangen. Und das stimmt doch nicht, würde ich sagen, oder? Und da vielleicht eine kurze Sache dazu. Vielleicht kennen wir das öfter mal aus dem Alten Testament, dass wir Geschichten lesen, die uns verwirren und die dann nicht gleich unbedingt bewertet werden. Ich gebe ein kurzes Beispiel. Jakob hatte 4 Frauen. Und da steht dann nicht direkt im Text drunter, und das war schlecht. Das steht nicht da. Aber trotzdem, wenn man die Geschichte liest und so ein bisschen reinfühlt, wie das sich so weiterentwickelt, dann merkt man vielleicht aus dem Kontext, Jakob, das war jetzt nicht die beste Idee tatsächlich. Und oft ist das Alte Testament mit seinen Geschichten so, dass es uns herausfordert, darüber nachzudenken. Ist das jetzt gut? Ist das nicht gut? Lest den Text mal und finde es heraus. Ich denke, was hier im Vordergrund steht, ist, Rahab ist eine sehr, sehr vielschichtige Figur. Sie ist einerseits sehr schlau, sehr raffiniert, aber dann irgendwo auch hinterhältig. Sie ist eine Prostituierte im Rotlichtviertel Jerichos, die sowas von kalt lügen kann. Aber dann irgendwie ist sie doch auch viel, viel mehr. Sie ist nicht nur die Hure Rahab. Und das möchte ich mit euch jetzt kurz lesen. Lesen wir im Text mal weiter ab Kapitel 2, Vers 8. Bevor sich nun die 2 Männer schlafen legten, da stieg sie, also Rahab, zu ihnen hinauf auf das Dach. Und sie sprach zu ihnen, ich weiß genau, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Und ich weiß, dass wegen euch hier große Furcht auf uns gekommen ist. Auch bei allen Bewohnern des Landes hat sich blankes Entsetzen ausgebreitet wegen euch. Denn wir alle haben davon gehört, dass der Herr vor euch Wasser des Schilfmeers austrocknen hat lassen bei eurem Auszug aus Ägypten. Weiter ab Vers 11. Wir hörten das alles und unsere Herzen sind vor Angst erstarrt. Wegen euch hat hier keiner seine Nerven behalten können. Denn der Herr, euer Gott, er ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Aber jetzt schwört mir das beim Herrn, dass genauso wie ich mit euch gnädig war, auch ihr mit mir und dem Haus meines Vaters gnädig seid. Und gebt mir ein echtes Zeichen dafür. Lasst meinen Vater am Leben und meine Mutter, meine Brüder und Schwestern und alle, die bei ihnen wohnen. Rettet unsere Seelen vor dem Tod. So, wenn den Spionen vorher nicht schon der Kinnladen komplett runtergefallen ist, dann ist jetzt hier der Moment. Es ist schwer zu fassen, was diese Frau hier alles sagt. Ich fange mal kurz von vorne an. Der erste Satz. Ich weiß genau, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Bitte was? Was sagt die da? Sie sagt der Herr. Und der Herr ist in unseren Bibeln in Kapitelchen geschrieben, in Großbuchstaben. Und das bedeutet, sie spricht an dieser Stelle den Namen Gottes aus. Den Namen des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jahwe oder wie auch immer das damals geklungen hat. Aber diese Frau ist doch Kanaaniterin, oder nicht? Und als Kanaaniter hat man alle möglichen Götter, an die man glaubt. Die sind doch Polytheisten. Aber die haben nicht an den Gott geglaubt. Woher kennt diese Frau den Gott Israels? Und wie nochmal? Sie weiß, dass Jahwe ihnen das Land gegeben hat. Sozusagen Vergangenheit, sowas wie, das ist praktisch schon abgehakt. Kommt nur rein und nehmt euch das, weil es gehört ja eh schon euch. Und dann redet sie locker flockig weiter vom Exodus, vom Auszug aus Ägypten, wie das war mit dem Durchzug durchs Rote Meer und welche Könige die da alle besiegt haben und so weiter. Und als Krönung, wo man sich eh schon fragt, woher weiß die denn das alles, sagt sie, und ich denke, das ist bestimmt kein Zufall, diesen Satz hier. Wir hörten das alles und unsere Herzen sind vor Angst erstarrt. So, und das finde ich jetzt schon sehr, sehr krass. Denn vor 40 Jahren hat genau diesen Satz schon mal jemand gesagt. Klingelt was? Das sind Riesen. In ihren Augen sind wir wie Heuschrecken. Wenn wir reinkommen, dann zerquetschen die uns. Wir haben das gehört und unsere Herzen sind vor Angst erstarrt. Das Volk Israel vor 40 Jahren hat genau diesen Satz gesagt. Und ich muss kurz mit euch mal zurückschwenken mit unserer Kamera zu Josua und sagen, Josua, weißt du was? Du hast recht. Du hattest recht. Du hattest die ganze Zeit über recht. Du warst der, der gesagt hat, Leute, fürchtet euch nicht vor ihnen, der Herr ist mit uns. Es hat gestimmt. Es gab keinen Grund, sich Angst zu machen vor diesen Leuten von Kanaan, weil die haben ja selber Angst. Die haben ja noch mehr Angst, als wir Angst haben. Josua hatte recht. Aber Josua, weißt du was? Die hat damals niemand geglaubt. Du hast das sowas von überzeugt gesagt und Leute wollten einfach nicht mehr. Aber du hast recht gehabt, weil jetzt an dieser Stelle klar wird, Gott wendet das Blatt. Das Blatt wendet sich genau an dieser Stelle, indem wir merken, es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Und er hatte von Anfang an einen Plan. Und auch wenn jetzt der zweite Versuch ist und der erste komplett gescheitert ist, na und? Gott führt das Volk Israel da rein. Und Josua, du hast damals ganz fest dran geglaubt, dass Gott dich in dieses Land bringen kann, dass er mit euch ist und dass es keinen Grund gibt, dass eure Herzen vor Angst erstarren müssen. Und du hattest recht. Und dafür, für diese Wahrheit, steht Rahab. Denn Rahab hier im Rotlichtviertel Jerichos gibt die Antwort auf eine 40 Jahre alte Frage. Hat Josua recht gehabt damit, dass er Gott vertraut hat? Ja, hat er. Es hat aber keiner gesagt, dass das leicht ist. Es hat auch keiner gesagt, dass man dann sofort immer eine Gewissheit bekommt oder so und dass einem alles in den Schoß fällt. Aber am Ende merkt man dann doch, Gott ist gut. Und die glorreiche Geschichte von den Mauern von Jerichos, die fallen, die hat einen absoluten Schlüsselmoment in Downtown Jericho, im Rotlichtviertel Jerichos, bei der Hure Rahab. Gott wendet das Blatt manchmal sehr unkonventionell, wie wir es nicht unbedingt erwarten würden. Das Zweite, was ich euch heute mitgeben möchte, ist, Gott sieht hinter die Fassade. Und das sehen wir auch im Text sehr gut und da möchte ich mit euch einfach mal weiterlesen. Rahab hat ja eben vom Gott Israels erzählt, wie das Ganze war mit dem Durchzug des Rote Meer und so weiter und dass die Kanaaniter alle Angst bekommen. Und dann sagt sie nachher auf einmal diesen Satz hier. Steht in Vers 11b. Sie sagt, denn der Herr, euer Gott, er ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. So. Spätestens hier wird es jetzt langsam wirklich extrem. Und zwar deshalb, weil die Kinnlade, ich würde mal sagen, also ist fast schon gruselig, sage ich mal, die Kinnlade der Spione, die geht wahrscheinlich gar nicht mehr weit runter. Dieser Satz hier, der Herr, euer Gott, er ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten, der kommt im Wortlaut auf den Buchstaben genau aus dem Gesetz Mose. Wer das nachlesen möchte, das steht in 5. Mose Kapitel 4, Vers 39. Da steht, du sollst nun heute wissen und zu Herzen nehmen, der Herr, er ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten und sonst keiner. So, zugegeben, es ist unmöglich für uns festzustellen, ob Rahab das bewusst gemacht hat oder ob das jetzt eher so ein Zufall war, weil das ja doch eine sehr allgemeine Aussage ist, dass Gott im Himmel oben ist und auf der Erde unten. Das könnte ja auch eher ein Zufall gewesen sein. Wir wissen es nicht. Was wir uns aber ziemlich sicher sein können, dass unsere beiden Spione diesen Satz sehr gut gekannt haben, weil das Gesetz Mose regelmäßig verlesen wird und da muss es geklingelt haben, dass diese Frau irgendwie mehr ist als nur eine Prostituierte. Was weiß denn diese Frau alles? Was die alles verstanden hat und was für einen Glauben diese Frau hat. Wir sind Feinde und die glaubt stärker daran, dass wir dieses Land einnehmen, als wahrscheinlich wir selbst. Und wie die sich ins Zeug hängt und ihr Leben aufs Spiel setzt und dann irgendwo auch, wie Gott auch durch sie spricht, die macht einem ja sowas von Mut. Also wenn wir unserem Volk das erzählen, was die gerade eben da gesagt hat, das gibt ja allen total neuen Mut. Rahab, wer ist sie? Rahab ist definitiv mehr als nur eine Prostituierte. Und doch so interessant, weil wir ganz oft in unserem Sprachgebrauch, wenn man über diese Geschichten redet, das einfach nur so sagt, gell, die Hure Rahab. Und ich meine, es stimmt ja auch so, steht ja auch wörtlich so im Text, die Hure Rahab tut dies und das und so. Aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum Rahab kein so beliebter Name für Kinder ist. Also ich weiß nicht, ob ihr persönlich eine Rahab kennt, ich jetzt nicht. Aber ich finde das eigentlich sehr schade, weil wenn wir ein bisschen nach vorne springen, merken wir, Rahab ist viel, viel, viel mehr als das. Rahab wird später mal gerettet werden, wenn die Mauern von Jericho fallen. Und sie wird zum Volk Israel gehen und sie wird dort neue Heimat finden. Sie wird einen Mann heiraten namens Salmon. Und das wissen wir aus dem Stammbaum Jesu. Denn sie ist eine der vier Frauen, die im Stammbaum von Jesu Jesus aufgelistet ist und die dort erwähnt ist. Und über ihren Mann wissen wir zwar nichts weiteres, aber wir können tatsächlich auch was erahnen, weil im Stammbaum steht, dass die beiden mal einen Sohn haben werden. Und dieser Sohn heißt Boas. Und wer von euch die Geschichte von Ruth und Boas kennt, der weiß, was für ein absoluter Gentleman dieser Boas war. Und das lässt ja auch irgendwo zurückschließen auf die beiden als Eltern. Und weiter in diesem Stammbaum steht, dass sie auch irgendwann mal Enkel und Urenkel und Ururenkel bekommen wird. Und einen von ihnen wird man mal König David nennen. Und weiter vorne wird irgendwann mal ein Nachkomme Jesus selbst sein. Der Messias, der Sohn Gottes. Und das Neue Testament wird auch von Rahab erzählen. Im Jakobusbrief werden wir lesen, dass ihre Tat gelobt wird, die Spione zu verstecken. Und im Hebräerbrief, dass ihr Glaube gelobt wird, Spione zu verstecken. Und wir merken, diese Frau, die ist viel, viel mehr als eine Prostituierte. Und ich möchte uns jetzt mal alle ganz ehrlich fragen, hättest du das in ihr gesehen? Ich weiß nicht, was du gesehen hättest in Downtown Jericho, im Rotlichtviertel Jerichos. Wer war sie schon? Eine Lügnerin? Eine Prostituierte? Betrügerin? Sicherlich, stimmt ja alles. Aber dabei ist es nicht geblieben. Gott sieht das ganze Bild und er sieht nicht nur das Jetzt und nicht auch nur das, was war, sondern er sieht auch das, was noch kommt oder was mal werden kann. Und ich denke bei dieser Geschichte manchmal an dieses Andersen-Märchen vom hässlichen Entlein. Da ist dieses Entlein, was zuerst so zerzaust ist und jeder hat so das Gefühl, was soll daraus mal werden? Und dann irgendwann wird da so voll der Schwan draus. Und ich frage mich manchmal wirklich, sehen wir das in Menschen, was daraus werden kann, was Gott noch tun kann? Oder mal anders, siehst du das in dir selbst? Siehst du dich selber eher so als Endstation, so bin ich halt, oder als das, was Gott aus dir alles noch machen kann? Wie er dich gebrauchen und formen kann zu seiner Ehre. Es gibt so ein Lied, was ich finde, was das sehr schön trifft. Und da heißt es in der ersten Strophe, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und dann heißt es später, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Und so war es auch bei Rahab. Gott sieht Rahab und Gott sieht dich. Er ist wirklich der, der die 99 Schafe zurücklässt, um das Einzelne zu suchen. Und das Einzelne war in diesem Fall komplett versteckt im letzten Winkel Jerichos. Und Gott sieht hinter die Fassade, wie wir das oft gar nicht könnten. Den letzten Punkt, den ich heute mit euch noch kurz anschauen möchte, ist, Gott rettet wie versprochen. Und jetzt möchte ich mit euch die Geschichte zur Landung bringen und wir lesen noch kurz den Schluss ab Vers 14. Josua 2, 14, da steht, da sprachen die Männer zu ihr, wir wollen mit unserem Leben für das Eure einstehen, wenn ihr uns nur nicht verratet. Wenn der Herr uns das Land gegeben hat, dann werden wir euch gegenüber Gnade und Treue erweisen. Und sie ließ sie mit einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war an der Wand der Stadtmauer und in der Stadtmauer wohnte sie. Und sie sprach zu ihnen, lauft dort ins Gebirge, damit ihr nicht die trefft, die euch verfolgen. Versteckt euch dort für 3 Tage, bis die Verfolger zurückgekommen sind, und danach geht euren Weg. Darauf sprachen die Männer zu ihr, du hast uns dieses Versprechen schwören lassen. Damit wir aber das einhalten können, musst du Folgendes tun. Wenn wir in das Land kommen, dann wirst du diese scharlachrote Schnur in das Fenster binden, durch das du uns hinuntergelassen hast. Und deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters sollst du einsammeln zu dir ins Haus. Weiter ab Vers 21. Sie sprach, so wie ihr das sagt, so soll es sein. Und sie ließ sie gehen und sie verschwanden. Und sie bannte die scharlachrote Schnur in das Fenster. Und die Spione gingen und kamen zu dem Gebirge und blieben dort 3 Tage, bis die Verfolger zurückgekehrt waren. Und die Verfolger suchten sie auf dem ganzen Weg und fanden sie nicht. Und so kehrten die beiden Männer zurück. Sie stiegen vom Berg hinab, durchquerten das Tal, kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und zählten ihm auf alles, was sie herausgefunden hatten. Und sie sprachen zu Josua, es ist wirklich wahr. Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Und bei allen Bewohnern des Landes hat sich große Furcht ausgebreitet wegen uns. Zum Abschluss noch kurz. Rahab ist wirklich besonders. Wir merken das auch hier, wie sie perfekt genau diese 3 Tage abschätzt. Fasziniert mich auch, wie sie genau sagt, wartet in diesem Gebirge, nach 3 Tagen könnt ihr gehen und wie das dann alles perfekt wie so ein Uhrwerk aufgeht. Und wie sie präzise genau den Spionen auch sagt, was sie haben möchte. Sie sagt von ihnen, sie will einen Schwur, dass sie, wenn die Stadt eingenommen wird, ihr Gnade entgegenbringen, dass sie sie im Leben lassen, in Vers 12, und dass sie ihr Wahrheit entgegenbringen, ein wahres oder echtes Zeichen, auch in Vers 12. Genau wie sie es sagt, wird es auch geschehen. Die Spione können, könnte ich mir vorstellen, an dieser Stelle wahrscheinlich gar nicht mehr Nein sagen. Wie willst du da anders reagieren auf so eine Aktion? Und durch Rahabs Hilfe können die beiden entkommen, was sie wahrscheinlich nicht sonst geschafft hätten. Und durch den Zuspruch von Rahab geht in Kapitel 6 dann das Volk voran und nimmt diese Stadt ein. Und durch Rahabs Glauben hängt dann diese Kordel, diese scharlachrote Schnur an ihrem Fenster. Und ihre ganze Familie, jeder, der zum Haus ihres Vaters gehört, so heißt es, wer sich damit reinrettet in dieses Haus, der ist verschont geblieben, wegen Rahab. Und ich finde das so interessant, weil genauso wie sie es gesagt hat, wird es geschehen. Wir hatten ja am Anfang kurz dieses Lied, seltsam war die Schlacht um Jericho. Josua kämpft mal diesen Kampf um Jericho. Und das ganze Haus der Rahab wird aber evakuiert, wenn wir in Kapitel 6 das anschauen. Und allen wird das Leben gerettet, genau wie es versprochen wurde. Und Gott rettet wie versprochen. Ich möchte noch kurz eine Sache sagen, und zwar, man will ja in so Symbole auch nicht super viel reindeuten, aber ich finde es schon sehr, sehr auffällig, sage ich mal, dass dieses Bild von diesem Haus und dieser roten Schnur irgendwie in ein Muster passt, was wir durch das ganze Alte Testament immer und immer wieder finden. Da gibt es zum Beispiel die Arche von Noah. Es kommt irgendwann die Sintflut. Und alle Leute gehen unter und werden mitgenommen von der Sintflut, außer die, die sich gerettet haben in diese Arche. Es gibt zum Beispiel auch im 2. Buch Mose die Passanacht im Lande Ägyptens, die 10. Plage, wo der Pharao und alle Ägypter ihre Erstgeborenen verlieren, außer die, die das Blut des Lammes an das Tor streichen und in diesem Haus sind. Denen passiert gar nichts. Und das alles findet dann seine Vollendung im Neuen Testament, würde ich sagen, dort, wo Jesus für uns alle gestorben ist und genau dasselbe wieder passiert, wer sich an ihn hält und wer ihm glaubt und ihm vertraut, der wird gerettet und die anderen nicht. Und ich denke mir, das war der Rab garantiert noch nicht so klar in dieser Sekunde damals. Aber mit ihrem Glauben war sie damals schon ein Bild für die Rettung Gottes, die später in Jesus kommen sollte. Gott rettet wie versprochen. Aber nicht nur in Jericho, sondern auch noch heute. Und das fasziniert mich so, wie sich das so durchzieht durch die Jahrtausende. Wenn du dich an Gott hältst und wenn du ihm vertraust und bei ihm bist, dann bist du sicher. Ich komme zum Schluss. Wir stellen uns in Gedanken vielleicht noch einmal, ein letztes Mal, auf diesen Hügel. Und zwar den Hügel hinter dem Jordan. Und wir haben heute gesehen, Gott wendet das Blatt. Wir haben gesehen, wie Josua Gott vertraut hatte vor 40 Jahren, und dann nachher seine Bestätigung bekommen hat, Jahre später, dass er recht hatte, indem er Gott vertraut hatte. Dass er gut daran getan hat, zu sagen, Leute, wir müssen uns eigentlich überhaupt keine Sorgen machen, weil Gott ist dabei. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen, auch wenn man ihn im Moment vielleicht nicht gerade spürt oder sieht. Das zweite, Gott sieht hinter die Fassade. Wir haben Rahab gesehen, die auf den ersten Blick vielleicht sehr kompliziert wirkt, die vielleicht einen Stempel fürs ganze Leben hätte haben können, die Hure Rahab. Aber wir können zu ihr sagen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin und bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Und als letztes haben wir gesehen, Gott rettet wie versprochen. Die Schnur, der Rettungsanker im Sturm. Wir können uns ganz auf Jesus verlassen, wie damals Rahab in Jericho. Und wir können an seinem Kreuz festhalten, denn dort sind wir sicher. Amen.